Ich bin Ralf Seibold und wenn du wissen möchtest, wie du dein Linkbuilding verändern musst, um bei KI besser gefunden zu werden und die EEAT-Richtlinien zu beherrschen, dann solltest du jetzt dranbleiben. OMT. Google ist in der Lage, eine Seite zu identifizieren und zu sagen, der Inhalt ist geschrieben von einem Azubi, von einem Laien oder wirklich von einem Experten. Genauso wie Google auch mit Patenten in der Lage ist, zu hören innerhalb von einem YouTube-Video, ist es tatsächlich auch die Person, die hier vorgibt zu sprechen oder ist es vielleicht nur eine virtuelle Person. Somit brauchen wir eine hohe Wertigkeit zum einen mal eben auf der Expertise und wir brauchen Transparenz in diesen Informationen. Also
herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Ralf, für wie relevant erachtest du heute noch Linkbuilding im Rahmen einer guten SEO-Strategie?
Ich sag mal, spätestens seit dem Google API Leak wissen wir, dass Linkbuilding immer noch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wir haben sogar in diesem Google API Leak gesehen, dass viele Dinge, die uns Google erzählt, eigentlich so gar nie wahr waren. Zum Beispiel Domain Authority oder auch dieses ganze Gelaber über toxische Links, dass die überhaupt kein Problem sind und dass die rausgehen. Jetzt haben wir den Google API Leak und jetzt sehen wir, hoppsa, es sind tatsächlich doch ein paar Dinge etwas anders. Also ist Linkbuilding nach wie vor wichtig, nur es verändert sich durch die ganzen Themen, künstliche Intelligenz, WEAT von Google, also der Wunsch, dass Google irgendwann mal eine Verlinkung hinbekommt ohne Links. All diese Dinge verändern das, wie wir Linkbuilding machen.
Du hast gerade WEAT angesprochen. Ich kenne es eher unter EEAT, aber es ist die deutsche Aussprache. Was genau bedeutet das?
Das bedeutet, dass insofern einfach viel mehr die Strategien betont werden in puncto Qualität, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, dass eine Expertise einfach vorhanden sein muss von dem Unternehmen und er aber auch einen Expertenstatus haben sollte. Und unterm Strich ist es die Variante, die Google verwendet, um einfach eine Relevanz von der Seite zu sehen. Wir haben über viele Jahre ja immer Linkbuilding gehabt, ohne Ende, hau viel drauf, dann bist du sichtbar. Und jetzt geht es vielmehr darum, steckt denn dort auch Expertenwissen?
Wie verändert eben dieses EEAT die Strategien im Linkbuilding im Vergleich zu traditionellen Methoden? Vielleicht hast du noch zwei, drei Worte zu den traditionellen Methoden, was darunter gemeint ist.
Also das traditionelle Linkbuilding ist eigentlich der Fokus auf die Quantität. Sprich, ich gucke, dass ich irgendwo einen Backlink habe, der mir entweder Vertrauen rüberspielt oder eben eine Menge Power, je nachdem, was meiner Webseite fehlt. So dieses klassische Thema, das wir oft beim Entwerten von Links haben. Wieso entwerten Sie jetzt einen DR75-Link? Ja, warum mache ich das? Ja, weil es halt einfach ein Link ist, der nicht zur Relevanz passt. Und im herkömmlichen Linkbuilding haben wir einfach geschaut, dass wir Verlinkungen von guten Seiten mit irgendwelchen relevanten Informationen auf unsere Webseite bekommen. Und mit WEAT ändert sich das, weil wir, wie schon gesagt, eben eine Betonung haben für Qualität, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, die Inhalte von den Experten müssen transparent und zuverlässig sein. Und ein Ergebnis, das wir daraus bekommen, sind dann natürlich eine inhaltliche Qualität mit hoher Nutzerzufriedenheit. Und das muss sich darstellen im traditionellen Linkbuilding. Und die große Frage ist, wie kann ich meinen Expertenstatus aufbauen durch Linkbuilding in der Zukunft? Weil dieser herkömmliche, ich verlinke von A nach B, das reicht halt nicht aus.
Kein Podcast ohne das Thema KI. Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz bei der Bewertung von Backlinks in den modernen Suchmaschinenalgorithmen?
Im Prinzip ist eine zentrale Rolle bei der Bewertung von Backlinks, weil die Analyse von verlinkenden Seiten wesentlich präziser geht durch KI und wir fairere und genauere Bewertungen von Webseiten hinbekommen. Wir sehen das so schön in Bing oder auch in Gemini, dass wir teilweise Quellen für diese Informationen bekommen und auch sehen, woher wurde denn das trainiert. Ich habe jetzt unlängst eine Frage an Google Search Liaison geschickt, indem ich gesagt habe, mir fällt auf, dass ich ganz, ganz viele Links aus Vietnam bekomme. Woran das denn liegt? Ob die Vietnamesen denn zum Beispiel die LLM von Gemini entsprechend trainiert haben? Da habe ich noch keine Antwort. Das ist relativ frisch. Aber es gibt so gewisse Faktoren, die Google schon herangezogen hat zum Trainieren. Und wenn wir in diesen Quellen nachschauen, stellen wir fest, es gibt Bereiche, die eine KI höher bewertet oder auch niedriger bewertet in der Bewertung eines Themas. Sprich, das wäre eigentlich doch genau das, was ich beherrschen möchte, damit KI mich als Seite irgendeiner Form einfach rausholt und als vertrauenswürdige und wichtige Instanz benennt.
Wie können Webseitenbetreiber sicherstellen, dass ihre Inhalte den EEAT-Kriterien entsprechen?
Also zum einen mal natürlich, dass man auf die Expertise der Autoren achtet, dass die Inhalte wirklich von anerkannten Experten kommt. Google ist in der Lage, eine Seite zu identifizieren und zu sagen, der Inhalt ist geschrieben von einem Azubi, von einem Laien oder wirklich von einem Experten. Genauso wie Google auch mit Patenten in der Lage ist, zu hören innerhalb von einem YouTube-Video, ist es tatsächlich auch die Person, die hier vorgibt zu sprechen, oder ist es vielleicht nur eine virtuelle Person? Und somit brauchen wir eine hohe Wertigkeit zum einen mal eben auf der Expertise, und wir brauchen Transparenz in diesen Informationen. Also ich kann zum Beispiel eine Vertrauenswürdigkeit dadurch stärken, dass ich einfach regelmäßig Aktualisierungen von Inhalten einhalte und dass ich meine journalistischen Standards einhalte, solche Themen. Und dadurch kommen wir dazu, dass Webseitenbetreiber einfach einen höheren Fokus legen auf verlässliche Informationen. Und das ist es, mit dem wir diesen Kriterien auch eher entsprechen können.
Ja, spannend. Also dieses ganze EEAT-Thema, mega spannend. Das heißt theoretisch, dass ein Text, der auf dich verlinkt, im Idealfall von einem echten Experten geschrieben wird und nicht wie früher, dass man einfach bei irgendeinem Linkbuilding-Portal reingeht und sagt, hau mir einen Link drauf und schreib halt noch irgendeinen Text dazu.
Genau. Und der Autor, wenn Amanda Pusemuggel auf dich verlinkt, sollte Amanda Pusemuggel halt ich da in deinem Thema eben eine Relevanz haben.
Den Namen Amanda Pusemuggel schreibe ich mir jetzt auf und schau mal, ob ich den in meinem LinkedIn-Post zu diesem Podcast aufnehme.
Ja, du, vielleicht gibt's die Person.
Ja, das möchte ich vorher checken. Mal gucken, ob die EAT gut bedient. Also, naja, also ich hab noch ganz viele weitere Fragen mitgebracht. Welche Bedeutung haben denn externe Signale wie Social Media oder Branchenverzeichnisse für dieses EAT-Ranking?
Also externe Signale ist zum einen mal so, die liefern Vertrauen. Ist klassisch, haben wir es in den Branchenverzeichnissen. Dort haben wir überall die gleiche Straße drin, die gleiche Firmierung drin, den gleichen Ort drin, gleiche Informationen über das, was ein Unternehmen macht. Das heißt, es ist ein zusätzliches Vertrauenssignal. Dazu kommen positive Bewertungen, die eine Autorität natürlich steigern können. Und externe Signale helfen aus Social Media, aus LinkedIn etc. natürlich die Relevanz und die Qualität einer Aussage eben zu unterstreichen. Wenn ich in LinkedIn einen guten Post habe, der auf eine relevante Seite wiederum führt, dann habe ich die Kombination von Experte und einer relevanten Seite, die dann wieder zueinander passt. Hätte ich das nicht, habe ich entweder den Experten nicht oder die Seite nicht, dann geht sich das schon wieder nicht auf.
Der eine oder andere Hörer wird sich vielleicht wundern, diese Fragen, dass sie von mir kommen. Also ja, Leute, ich mache auch Linkbuilding und ich habe es jahrelang gemacht und ich verstehe das, aber ich versuche mich ja gerade in euch reinzudenken. Was für Fragen kann ich jemanden, der sich jetzt deutlich mehr mit dem Thema beschäftigt als ich, ich mache das ja aktuell so gut wie gar nicht mehr, dass ihr auch was mitnehmt. Ja, also bitte berücksichtigt das. Welche spezifischen Maßnahmen, übrigens ist es gar nicht so einfach, sich in den Kopf von Menschen reinzudenken, die ja noch nicht so tief in dem Thema sind, weil man ja immer so eine schon geframed ist, also wenn man ja schon in irgendeine Richtung, also bitte verzeiht mir, und falls ihr dann irgendwie doch noch Fragen habt, ihr könnt natürlich Ralf, addet ihn einfach auf LinkedIn oder guckt in seinem Speaker-Profil bei uns, und wenn ihr weitere Fragen habt, weil ich es dann vielleicht doch nicht ganz so elegant gemacht habe mit der Fragestellung, dann schickt ihm die einfach, ich kenne Ralf, Ralf antwortet eigentlich immer auf alles, früher oder später zumindest.
Du, es ist auch so, ich habe das jetzt gesehen, ich hatte ja dieses Thema auch zur Campix und ich habe mittlerweile sehr häufig am Anfang die Frage, wenn es dann darum geht, dass ich das ja jetzt schon seit 26 Jahren mache, wer denn eigentlich zu dem Zeitpunkt schon auf der Welt war? Und mittlerweile stelle ich die Frage andersrum. Also ich mache das nicht mehr so mit wer ist denn danach geboren oder davor geboren, weil die Hände der Davorgeborenen sind mittlerweile deutlich weniger wie die danach. Und es ist auch geil, dass sich die Branche auch so entsprechend eben entwickelt und dass es immer mehr auch junge Leute gibt, die jetzt in den Genuss kommen. Das, was wir 98, 99 noch als echtes Linkbuilding eigentlich erlebt haben, jetzt in dieser Zeit mit KI und WEAT tatsächlich wieder zu erleben und aus dieser bequemen Komfortzone des Suchmaschinenoptimierens bislang war, heraus müssen und echt mal wieder richtig Leistung zeigen dürfen. Das finde ich eine total geile Geschichte.
Welche spezifischen Maßnahmen können Unternehmen ergreifen, um ihre Autorität und Vertrauenswürdigkeit im Internet zu erhöhen? Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, also ich kann zum Beispiel schauen, dass ich auch mit anerkannten Experten arbeite. Also nicht nur mich selber als Experte nehmen, sondern vielleicht mein Netzwerk bisschen ausarbeite, guck, dass ich mit anerkannten Experten arbeite, dass ich natürlich in den wichtigen sozialen Medien präsent bin und dort eben auch mein Expertenprofil wieder darstelle und dass ich regelmäßig veröffentliche und auch relevante Sachen veröffentliche. Ich merke das selber, wenn ich eine Zeit lang keine Chance habe, irgendwas zu veröffentlichen, dann ist mit den Likes geringer, dann ist die Reaktion geringer. Man muss eine gewisse Regelmäßigkeit einfach da haben, um diese Autorität auch beizubehalten und auszubauen.
Ich habe jetzt von den ersten Anbietern gehört, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber es geht um ist es auch heute noch, einfach ein Artikelvermittlungsportal. Da gibt es ja so ein paar, Content.de, Textbroker und so weiter. Eins dieser Portale fängt jetzt an, Expertenvermittlung. Also tatsächlich, dass die auch sagen, hey, du willst zu einem bestimmten Bereich Texte haben, auch für deine Webseite. Schreib nicht irgendwelche, sondern wenn du einen Aufpreis bezahlst, besorgen wir dir jemanden, der auch einen Namen zu diesem Thema hat. Das finde ich einen gar nicht so schlechten Ansatz, gerade wenn man als Firma vielleicht, also jede Firma hat ja normalerweise einen Spezialisten, der irgendwann ja vielleicht mal die Firma gegründet hat oder, keine Ahnung, vielleicht sind wir schon ein bisschen tiefer im Markt und haben natürlich ein paar Spezialisten angestellt. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass diese Spezialisten in einem oder Experten in einem Thema, das sind ja nicht unbedingt geborene Schreiber. Und vielleicht haben die auch gar keine Zeit, um zu schreiben. Und da natürlich auf sowas zurückzugreifen, finde ich, ist etwas, worüber man zumindest mal nachdenken kann. Ich finde diesen Service gar nicht dumm, um ehrlich zu sein. Vielleicht sehe ich auch noch Schwachstellen nicht. Aber jetzt für mich in meinem Horizont, glaube ich, ist das keine dumme Dienstleistung. Auch für diejenigen, die es anbieten. Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, operativ zu arbeiten. Hab mir aber sehr viel Reputation zu meinem Thema aufgebaut und jetzt biete ich halt meine kreative Dienstleistung wie zum Beispiel als Autor oder wie auch immer an und muss es halt nicht für ein paar Cent pro Wort verkaufen, sondern habe halt dadurch, dass ich Experte bin, auch eine adäquate Vergütung. Hast du schon mal davon gehört beziehungsweise schon mal damit gearbeitet?
Habe ich noch nicht davon gehört, auch noch nicht damit gearbeitet, aber dass die Tendenz kommt, ist eigentlich eine spannende. Also als ich angefangen habe, damals vor 26 Jahren, war so mein Thema das Ding Infobroking. Also tatsächlich erstmal die Informationen heranzuschaffen, die relevant sind für irgendetwas. Und das ist ja eine ähnliche Geschichte. Und wenn wir anschauen, wohin sich die SEO-Tools entwickeln, wir haben bei Ahrefs jetzt zum Beispiel einen Hinweis, wann Content geändert wurde, wo dass ich sehen kann, okay, ab hier wurde Content geändert, jetzt geht die Kurve nach oben oder nach unten. Wir haben in Ahrefs die Expertensuche. Das heißt, ich kann tatsächlich auch suchen, welche Experten auf welchen Portalen denn tatsächlich auch präsent sind. Und das geht alles exakt in diese Richtung. Also der Markt nimmt das WEAT-Thema an und zieht es im Prinzip mit rein und wir kommen da nimmer drum rum. Also das ist einfach das Kriterium, das entscheiden wird, auch für KI, inwiefern wir denn unsere Informationen denn dann alle gut positioniert bekommen oder eben nicht.
Ich meine, die Logik ist ja auch, wir schimpfen immer über Fake News oder über Leute, die eigentlich die wir nicht kennen, die irgendwas sagen und es stehen viele Lügen im Netz. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, nicht alles aus dem Netz ist es richtig. Und das ist ja schon ein sinnvoller Weg, der in die richtige Richtung geht. Auch da werden wieder irgendwelche Personen Mittel und Wege finden, wie man das ein bisschen umgehen kann oder wie man sich einen Expertennamen kauft oder wie auch immer und doch andere Inhalte positioniert. Aber per se ist es ein Schritt in die richtige Richtung. So wirkt es zumindest. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das weitergeht und wie Google da das auch immer weiter fährt. Ich finde es vor allem spannend, weil ja ein Link ist ja auch im anderen Wort eine Empfehlung. Eine negative, eine positive, sei mal dahingestellt. Und wenn eine Empfehlung von einem echten Experten passiert, hat die halt einfach ein anderes Gewicht als von irgendjemandem, der mal irgendwo irgendwas gehört hat. Ich glaube, von der Logik her kann man das auch sehr gut sich herleiten, ohne sich etwas herandichten zu müssen. Und dementsprechend, also ich finde das total cool, diese Entwicklung. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, das hier in dem Podcast mal so besprechen zu können, aufnehmen zu können mit einem adäquaten Gesprächspartner, weil diese Entwicklung EAT, dann EERT und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Ich bin dann mal gespannt, wann wir die ersten Experten in Fachgebieten haben, die gerade mal das pickliche Alter hinter verlassen haben, weil wenn du heute Instagram oder sonst was aufmachst, ja, in jedem zweiten Post versucht mir irgendjemand, der aussieht wie 17, vielleicht 19 ist, zu erklären, warum er Vertrieb besser machen kann als jemand, der es schon 20, 30, 40 Jahre macht. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir dann auch in diesen Expertenbereichen da sind, dass wir nur noch Experten haben.
Ich bin gespannt. Wie können Firmen Expertenprofile auf Plattformen wie LinkedIn oder Google Scholar, finde ich auch ganz spannend, effektiv nutzen?
Zum einen mal natürlich zu schauen, dass ich hochwertige Inhalte bringe, die dort auch sichtbar sind, dass ich Expertenbeiträge und Veröffentlichungen habe, und Google Scholar ist eh so ein Steckenpferd von mir, deswegen schön, dass du es auch ansprichst. Das ist ein ganz wichtiger EAT-Bereich, auch im Your Money, Your Life-Bereich. Wenn ich Chirurg bin, plastischer Chirurg, und ich habe dort nichts zu bieten, dann tue ich mich sowieso schwer, meinen Expertenstatus entsprechend aufzumischen. Und Google selber verschickt ja auch regelmäßig Informationen. Hey, schau mal wieder in dein Google Scholar Profil rein, gibt es denn Updates, und informiert dich regelmäßig darüber, wie häufig du zitiert wurdest und. Also da ist es wichtig, solche Dinge zu bespielen, und Google hat ja noch zig andere Produkte, die ich da dafür nehmen kann. Wenn ich Developer bin, gibt es Developer-Tools von Google und. Also es gibt da einiges, die man bespielen kann. Wichtig ist halt, dass ich dort überall mit guten Inhalten glänze, die eben zu meinem Experten tun dazu passt.
Also das mit dem Google Scholar finde ich total spannend, weil es auch ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige, und viele kennen das gar nicht. Also ich bin selbst in Suchmaschinenoptimiererkreisen immer wieder überrascht, dass jemand von Google Scholar noch nicht gehört hat. Beschäftigt euch mal damit. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Tool oder Produkt von Google.
Ich habe seit 2009 dort einen Eintrag.
Es gibt schon ein paar Tage, ja. Welche, vielleicht mal darauf aufbauen. Welche Google-Produkte, du hast eben noch Developer-Tools genannt, aber welche Google-Produkte sind deiner Meinung nach besonders wichtig für die Verbesserung von EAT und wie sollte man sie integrieren?
Also zum einen mal natürlich für die Firma Google My Business, definitiv.
Ja, macht Sinn.
Google My Business hilft, eine lokale Sichtbarkeit vor allem auch zu erhöhen. Also selbst wenn ich im Filialbetrieb bin oder nicht im Filialbetrieb bin, macht das auf alle Fälle Sinn. Google Scholar halte ich für ein ganz wichtiges Thema, weil es schafft, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Expertenprofile zu präsentieren. Die nehme ich zentral dort mit drauf. Und dann natürlich Themen wie Google Jobs, mein Job, einfach zu schauen, dass meine Jobs eben es auch schaffen, in Google Jobs eben präsent zu sein, was ja ein großes Thema für HR ist. Und viele, viele der Plattformen da draußen schaffen es momentan nicht mehr ohne weiteres, die Jobs dann auch in Google Jobs mit einzuspielen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere. Wenn ich jetzt als Verlag bin, sollte ich bei Google Books auch entsprechend ein Profil haben und. Aber die zentralen, wichtigen aus meiner Sicht ist Google My Business darzustellen und dann natürlich auch auf meiner Webseite das auch wiederzuspiegeln. Personen, die es bei mir gibt, die es in LinkedIn gibt, die es auf sozialen Netzwerken gibt, die müssen mit dem Unternehmen verbunden sein. Es muss alles, sollte irgendwo so eine Welt nachher darstellen.
Also man, das kann jetzt ja noch ein bisschen weiterspinnen. Auf LinkedIn gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, nicht nur sich mit dem Unternehmen zu verbinden, sondern auch mit Kollegen im weiteren Sinne, ob das wirklich schon berücksichtigt wird, sei mal dahingestellt, aber auch mit den richtigen Gesprächspartnern im Unternehmen kann das ja eine Reputationssteigerung sein. Also es gibt ja ganz, ganz viele, ich habe gestern auf dem Clubtreffen in Nürnberg einen tollen Vortrag gehört, wo es auch um das Thema Microsoft Ads ging, wo dann zum Beispiel auch schon Verbindungen von der Suche, in dem Fall aber eher die Ads in der Suche, mit LinkedIn-Profilen, weil ja der Microsoft an LinkedIn beteiligt ist oder gehört sogar Microsoft, ich weiß jetzt nicht genau, Konstellation, aber jetzt reden wir natürlich nicht nur von Bing, sondern eher von Google, weil es ja doch noch eine höhere Relevanz hat. Aber nichtsdestotrotz sind das ja alles Themen, woran man merkt, wie diese Suchmaschinen versuchen, sich weiterzuentwickeln, um die Wichtigkeit, Richtigkeit, Vertrauen eines potenziellen Beitrags, einer Veröffentlichung auch immer mehr hinterfragen zu können. Und jeder wird dann natürlich seine Möglichkeiten nutzen. Das ist jetzt ein Bing-Beispiel. Google wird da andere Möglichkeiten haben. Du hast eben ein paar Produkte aufgezählt. Man sollte sich damit beschäftigen und auch einfache Dinge mitnehmen. Also Google My Business hat zum Beispiel die Funktion, dass ihr Beiträge, die ihr veröffentlicht, auch in Google My Business veröffentlicht. Warum das nicht nutzen? Ja, also ja, kostet so gut wie keinen Aufwand. Ich habe wieder eine direkte Verbindung zur Firma auf verschiedenen Ebenen. Es gibt mehrere Touchpoints für Google automatisch. Ob es wirklich den Hebel bringt, keine Ahnung, aber es kostet ja auch keine Zeit. Also das theoretisch in so einen Workflow mit reinzunehmen, halte ich für sehr sinnvoll.
Ja, oder auch in Bing Business Places zum Beispiel. Ich kann in Bing Business Places ganz einfach sämtliche Informationen aus Google My Business, Google Unternehmensprofile wirklich auf Mausklick rüberspielen. Warum nicht diese Kombination und Verbindung einfach nutzen?
Ja, sehr spannend. Welche Änderungen, ich komme mal wieder zurück zu dem Thema KI. In unserem Titel steht ja nicht nur EAT, sondern auch die Verbindung von Linkbuilding zur KI. Welche Änderungen sollten an bestehende Linkbuilding-Strategien vorgenommen werden, um den Einfluss von KI wieder zu berücksichtigen oder mehr zu berücksichtigen?
Also Fokus zum einen mal stärker auf Qualität und Relevanz. Und mehr Backlinks von autoritativen, thematisch relevanten Seiten, die ich haben möchte. Und vielleicht auch weniger auf die Anzahl der Links achten, sondern wirklich mehr darauf achten, dass das, was eben verlinkt wird, mehr in die qualitative Ebene geht, sodass KI eben auch, ich sag mal, branchenrelevante Informationen herausziehen kann und die eben dort mit reinnimmt.
Wie können Webseitenbetreiber die Verlinkungsstrategien anpassen, um von KI-gesteuerten SERPs zu profitieren?
Zum einen mal natürlich interne starke Verlinkungsstruktur zu haben und eine Zusammenarbeit mit hochwertigen Webseiten. Also ich sag mal branchenspezifische Backlinks. Wenn ich heute an Wer liefert was oder sonst was habe, die haben oftmals nicht zwingend branchenspezifische Backlinks. Aber es gibt Portale, die laufen häufig unterm Radar. Die bieten hervorragende branchenspezifische Backlinks. Und wenn ich dort gelistet bin, kann ich auch mal ein Capterra oder sonstiges ausstreifen mit meinem Listing, das ich dort habe. Und das sind, glaube ich, ganz spannende Dinge. Also man sollte mehr auf sowas eben auch
achten. Ja, sehr cool. Welche Branchenverzeichnisse und Bewertungsportale sind für deutsche Unternehmen besonders relevant zur Steigerung von EAT? Werten. Also ich weiß, dieses Thema Branchenverzeichnisse, das wird bei dem einen oder anderen, der jetzt hier zuhört und sich schon mit Linkbuilding beschäftigt hat, negative Alarmglocken anwerfen, beim anderen positive. Ich glaube, hier kommt es vor allem auf bestimmte Metriken an, die man beachten sollte. Vielleicht hast du da zwei, drei Worte für uns dazu.
Also wir haben ja, als Google begonnen hat, mit diesen drei Punkten in den Suchergebnissen so ein bisschen eine Erklärung zu bringen, warum denn so ein Eintrag jetzt an dieser Stelle steht, ein bisschen eine Forschung betrieben, um mal zu sehen, was haben wir denn wo in den Informationen drin, welche Themen können wir dort mit aufnehmen. Und was uns häufig aufgefallen ist, ist zum Beispiel, Wenn eine SEO-Agentur gut gerankt hat, war Agenturtipp immer mit dabei. Wenn irgendwelche anderen Themen waren, war immer Yelp oder Trustpilot mit dabei. Es waren lokale Branchenportale mit dabei. Es war im Finanzbereich war sehr häufig das Thema Seriosität etwas. Also Webseiten, die die Seriositäten von Bank- und Finanzangeboten darstellen. Solche Dinge waren immer irgendwo relevant und dabei und spannend.
Ich habe noch zwei Fragen, habe ich noch. Wie beeinflusst?
Ja, also abgesehen mal da davon, ich sag mal, wir haben auf unserem im Rahmen von der Campix in unserem Blogartikel eine ganze Liste auch veröffentlicht, welche denn tatsächlich relevant sind für welche Branchen und da kann man mal reingucken.
Dann schicken wir noch ein bisschen Link, dann nehmen wir den auf in den Shownotes. Ich glaube, das ist dann der kürzeste Weg für die Hörer. Wie beeinflusst die Qualität von branchenrelevanten Backlinks im Vergleich zu allgemeinen Backlinks die Platzierung in den Suchergebnissen, deiner Meinung
nach? Das ist super spannend, weil branchenrelevante Backlinks beeinflussen das Ranking in Suchergebnissen oftmals stärker als eben nicht branchenrelevante Backlinks, weil die Vertrauenswürdigkeit ist an der Stelle eben höher. Sie sind relevanter für das Thema und sie müssen halt thematisch passend sein und von autoritativen Seiten kommen. Also ich sag mal, früher hat man, kannst du dich vielleicht erinnern, so an Industry Stock und Europages und was weiß ich, wo man überall seine Links eben platziert hat. Ja, und wenn die den Weg weitergegangen wären und hätten angefangen, hey, ich mache da draußen ein schönes Portal mit nette Informationen, ich sorge dafür, dass ich dort eben ein Wiki oder ähnliche Themen habe, weiterführende Themen, dass ich einen Vergleich anbiete, dass ich sage, hey, wer ist denn jetzt zum Beispiel für Laserautomaten, welche Firmen kommen denn da dafür in Frage? Wenn man das weiter getan hätte, dann kann man über solche Sachen einfach wesentlich mehr Relevanz in der Branche aufbereiten. Und wir kennen ein paar Portale, die genau sowas gemacht haben und sorgen bei unseren Kunden dafür, dass die eben dort gelistet sind. Das ist nicht immer billig, weil Backlinks haben wir ja gerade sowieso so ein bisschen verschwenderische Preise mal wieder. Aber hier sind sie tatsächlich dann auch relevant, branchenrelevant und teilweise, ich habe vorhin das Beispiel gebracht, wenn du dann mit deiner Softwarelösung einen Capterra-Vergleich in Deutschland austreibst, ist natürlich eine spannende Sache.
Welche Strategien können Webseitenbetreiber anwenden, um Branchenportale mit spezifischen Backlinks zu outranken?
Im Prinzip, ich meine, ich wiederhole mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, Erstellung hochwertiger, relevanter Inhalte, weil das ist bleibt zentral einfach der Punkt. Haben wir auch in der SEMrush-Studie beispielsweise gesehen von Markus Tober, haben wir auch in den API-Leaks gesehen, dass Content einfach ein wichtiges Thema ist. Aber darüber hinaus ist es einfach der Aufbau von Beziehungen. Kontinuierlich an der eigenen Webseite zu arbeiten und einfach Beziehungen aufzubauen, vielleicht auch innerhalb der Branche zu anderen Seiten, zu anderen Experten, um qualitativ hochwertige Backlinks heranzuziehen und natürlich auch die Verwendung eben von diesen Portalen, was ich vorhin erwähnt habe, wo man möglicherweise vielleicht einfach sagen kann, ich gehe jetzt ganz spezifisch eben in ein Portal XY rein, um dann eben dort mich zu präsentieren und vielleicht auch darüber hinaus zu präsentieren. So wie du vorhin auch sagtest bei Google My Business mit den eigenen Beiträgen, die ich nutzen kann, eigene Produkte vorstellen kann und. Da gibt es ein paar spannende Sachen, die muss man halt für die Branche entsprechend finden, aber die sind auffindbar.
Ich bin gerade am überlegen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich finde dieses Thema mega spannend, weil ich mich ja auch schon sehr lange mit Linkbuilding beschäftige und ich finde die Entwicklung gut, das habe ich eben auch schon gesagt. Ich mache es noch nicht so lange wie du, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, gerade wenn ich Linkbuilding-Seminare früher gegeben habe, mache ich ja alles heute nicht mehr, aber als ich das noch gemacht habe, da fand ich es immer sehr spannend, mal auch so unterschiedliche Konzepte zu hören. Wenn ich die heute so Revue passieren lasse, habe ich das Gefühl, es sind eine Menge Firmen da draußen, die umdenken müssen. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das zu befolgen, was Google eigentlich schon sehr lange sagt. Achtet mehr auf Qualität. Ich glaube, es war gerade im Linkbuilding seltener so stark zu sehen, wie aktuell, wie die Entwicklung ist. auch Link-Partnerschaften, nenne ich es mal, mit Leuten zu suchen, die echt Nummern sind in eurer Branche. Macht hochgradig Sinn, da auch mehr Zeit reinzustecken. Ich habe früher immer gesagt, überlegt euch doch mal, früher hieß ja immer, Uni-Links sind die besten Links und so weiter. Und dann, ja, wie soll ich die denn kriegen, wenn ich da keine Studie schreibe? Ja, dann verdammt nochmal, schreib halt eine Studie. Also es ist halt qualitative Arbeit gefordert. Das muss jetzt keine Uni-Arbeit über 3 Wochen sein oder sowas. Aber worauf ich hinaus will, ist, es wurde schon immer gepredigt und immer da gesagt, achtet auf Qualität und so weiter. Und ich glaube jetzt, man will nicht von jedem verlinkt werden, sondern ihr wollt von den Richtigen verlinkt werden. Ich glaube schon, dass wenn irgendjemand euch verlinkt, dass das nicht unbedingt nachteilig ist, aber es ist halt mega von Vorteil, wenn das halt Leute sind, die echt was zu sagen haben in der Branche, sprich, die jeder kennt, dann sind sie meistens auch von Google dementsprechend reputativ hinterlegt und dementsprechend kann man sich da gar nicht genug drum bemühen aktuell, in meinen Augen.
Sehe ich auch so. Sogar ergänzend würde ich noch sagen, warum muss immer eine Verlinkung tatsächlich auf deine eigene Seite gehen? Warum nicht Verlinkungen nehmen, die auf meine Autorenprofile, die auf die Dinge, die mich als Experte darstellen, warum nicht dorthin verlinken und wirklich starke, vertrauensvolle Verlinkungen eigentlich auf meinem Google Scholar, auf mein Autorenprofil bei Cress oder bei Medium oder dorthin zu verlinken, um diesen Experten zu stärken, so dass ich über den Weg des stärkeren Experten wiederum alle Artikel, die ich als dieser Experte verfasse, zu einer höheren Wertigkeit bekomme. Ich glaube, das ist der ganz große Schlüssel, den wir im Linkbuilding sehen in den nächsten Jahren, wenn ich ein Ranking auch noch 25, 26, 27 haben will, wenn mir die KI nur noch 2 oder 3 Alternativen anbieten wird.
Ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Abrundung zu unserem Podcast. Das lief ja früher unter indirektem Linkbuilding, dass wir immer Inhalte, die uns verlinkt haben, auch versucht haben zu verlinken, damit die verlinkenden Webseiten stärker werden und mehr Reputation haben. Also damit die Verlinkung zu uns am Ende werthaltiger ist. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen nicht auf die Inhalte, die auf uns verlinken, sondern wir schauen, dass dort, wo der Autor im Netz beschrieben ist, dass wir diese Seiten stärken, damit das EEAT, wie man es dann auch immer nennt, unseres Artikels besser wird. Was ich eigentlich finde, sogar relativ fast ein Ticken einfacher umzusetzen ist, als damals dieses indirekte Linkbuilding. Weiß ich nicht. Das ist nur ein Impuls, den ich jetzt gerade habe. Aber ich finde das eine interessante Strategieänderung, dass man halt sagt, okay, ich kann ein paar SEOs, die sich viel mit EAT damals oder EAT beschäftigt haben, muss jetzt keine Namen nennen, aber dass die damals schon gesagt haben, seht zu, dass ihr auf vielen Portalen stattfindet, dass ihr viele Profile habt, ja? Auch wir beim OMT, jeder, der bei uns was macht, jetzt wie du jetzt im Podcast, du warst ja schon öfter bei uns, hast natürlich ein OMT-Expertenprofil. Ich merke, dass wir auch über diese Namen auch Traffic bekommen, auch relevante Traffic-Mengen, ja, dass wenn jemand nach dir sucht und je bekannter du als Ralf Seibold oder als Mario Jung oder was auch immer.
Als Amanda Pusimuckel.
Genau, Amanda, die gute Dame, die, ich glaube, ich mache mal so ein Expertenprofil für Amanda Pusimuckel beim OMT. Also, dass wenn Leute danach suchen, dass immer mehr, dass wir auch Traffic darüber bekommen, der natürlich auch hoch themenrelevant ist, weil wer sucht denn nach den Leuten? Die sich auch für unser Thema dann auch dementsprechend interessieren. Das ist ganz interessant, deswegen, ich habe vor 8 Jahren, glaube ich, oder 7 Jahren ein Portal abgeschaltet, da ging es um regionale Fußballnachrichten. Und das waren im Prinzip hier auch bei uns aus dem Main-Taunus-Kreis. Und wir haben damals von 100.000 Besuchern im Monat ungefähr ein Drittel über die Namen bekommen. Und die Namen, ich meine, auch LinkedIn profitiert ja extrem von der Namenssuche. Xing hat das sogar mal in einem Podcast damals gesagt. Also das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern man hat schon Namen immer sehr gut auch zur Traffic-Beschaffung, relevanten Traffic-Beschaffung nutzen können. Und jetzt können wir überlegen, hey, wie können wir diese Namen weiter stärken, damit wir nicht über die Namen Traffic kriegen, sondern über die Inhalte noch mehr bessere Rankings bekommen, die diese Inhalte produziert haben. Ich hoffe, das war verständlich, was ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube, es ist total sinnvoll, in diese Richtung zu gehen.
Manchmal muss man auch ein bisschen unverständlich reden, damit die Leute nochmal kurz zurückspulen, um sich das nochmal anzuhören.
Ja, das deswegen war einstudiert, alles einstudiert. Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir über dieses Thema zu sprechen.
Danke auch. Wir sehen uns.
So sieht's aus. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Ralf vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir sind jetzt, oh, wann geht das Ding online? Ende Juli, Anfang August. Wir sind im Endspurt zu unserer Konferenz. Ihr wisst, wir haben 10-Jähriges dieses Jahr. Die Agenda ist seit Anfang Juli online. Ich glaube, es ist eine ziemlich geile Agenda. Wir haben ein riesen Event vor der Brust, werden viel Spaß haben vor Ort. Wir haben noch ein paar Plätze frei, wenn ihr Bock drauf habt. Googelt nach OMT 2024. Ich bin auch da. Bis dann. Ciao, ciao.